Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Dorfkino-Schau. Die neuen News sind, wir haben keine Trailer mehr und irgendwie ist der Lüfter neben uns echt scheiße. Das ist der Dorfkino-Podcast mit Felix und Tim. Viel Spaß.
Was für ein Lüfter?
Kannst du jetzt einfach... Da sind wir wieder. Wir melden uns zurück aus der Musikpause. So als wäre jetzt da Werbung gewesen. War aber gar nicht. Ja, Surprise, Motherfucker.
War nur Musik. Ich bin also, übrigens auch da. Ich bin Felix. Hi.
Hi, und ich bin Tim. Also, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, wir haben keine Trailer mehr drin, weil man sie effektiv einfach nicht braucht. Nachgucken kann sie jeder, aber ganz ehrlich, Trailer kriegt man nicht so sehr mit wie die Filme selbst. Deswegen kann man sich auch gleich die Filme angucken, muss man jetzt nicht noch extra über Trailer reden.
Und was für Filme ihr angucken solltet, das erfahrt ihr hier bei uns im Podcast, denn wir reden aktuell über die Filme, die wir gesehen haben, aber neu, eigentlich gar nicht so neu, wir reden auch über Serien, die wir gesehen haben. Allerdings ist die Struktur neu und zwar reden wir erst über Serien jeweils und dann über die Filme.
Das heißt, falls einer von euch keinen Bock auf Serien hat, dann kann er direkt zum Filmpart skippen oder direkt nach den Serien aufhören, sofern er keine Filme mag. Ja. Also wenn beides zutrifft, sollte er vielleicht gar nicht zuhören, das wäre wahrscheinlich praktischer, aber...
Ja,
bringt das mehr Klicks. Brauchen wir nicht.
Ja, echt nicht. Oh, also ich bin heiß drauf. Wie sieht's bei dir aus?
Mein Kaffee wird kalt.
Ist aber auch echt warm hier. Du trinkst bei über 30 Grad Kaffee.
Kaffee wird kalt, ist aber auch echt warm hier. Das ist die Argumentationsstruktur, die wir hier erwarten. Ja. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal an.
Genau.
Weil ich hab viel mehr geguckt als du.
Ja.
Weil ich nicht so busy war wie du.
Ja.
Ich fange jetzt mal an mit Ascension. Mhm. Staffel 1 habe ich geguckt und habe danach traurigerweise festgestellt, dass es keine zweite Staffel gibt. War wohl doch nicht so geil. Aber ich fand es ehrlich gesagt echt cool. Und die Leute auf Netflix und IMDb waren gleichermaßen begeistert davon. Ich war gerade etwas verwirrt. Wir haben gerade auf der IMDb-Seite nachgeschaut. Offiziell gilt es als 3-Folgen-Serie, als so Miniseries. Da sie in 3 Folgen als Three-Night-Event im Fernsehen ausgestrahlt wurde, aber effektiv gibt es auf Netflix als Serie, glaube ich, mit 14 Folgen oder so, oder 12. Also wie eine normale Folge, Serie.
Ja, ja.
Und was ich halt cool fand, war, das ist eine Serie, die spielt im Prinzip in den 70ern und in der Zukunft.
Okay, cool.
Das klingt, also beziehungsweise gleichzeitig 70er, Gegenwart und Zukunft. Und zwar ist es im Prinzip so, dass die Ascension ist ein Raumschiff, die Menschheit gebaut hat, in die sie die klügsten Köpfe der Welt gepackt hat, um sozusagen, ich sag mal, eine neue Superrasse zu erschaffen. Also sie wollen halt zu einem, ich glaube, Alpha Centauri oder so hinfliegen und dort ein einen bewohnbaren Planeten bevölkern, um sozusagen die Menschheit vor dem Aussterben zu retten, denn der Erde geht's nicht besonders gut, wie man ja vielleicht weiß. Aber es gibt ein paar Twists, die die Geschichte dezent verändern und das hat mir sehr gefallen. Also schaut euch das an, die Kulisse ist wunderschön gemacht, ist einfach ein Raumschiff aus den 70ern, was im Endeffekt, ich spoilere ein kleines bisschen, was denkt, es wäre in der Zukunft.
Okay.
Aber es ist in der Gegenwart. Also es ist schaut es euch an, man kann es nicht genau erklären, es ist ein bisschen verzwickt und vertrackt. Die Popularität ist auch schon gestiegen, wie man sieht, aber sie wurde leider gecancelt.
Für wen wäre das dann was? Für Sci-Fi-Fans?
Für Sci-Fi-Fans und Thriller-Fans.
Okay. Ja. Das ist doch immer gut. Kann man so eine schöne Empfehlung abgeben. Ja.
Ganz kurz noch, einzige Mankos. Es gibt manchmal Stellen, die etwas trashig wirken, weil die Schauspieler nicht unbedingt immer erste Sahne sind.
Okay.
Manchmal auch erste Butter.
Wow, okay.
Nee, war richtig scheiße, der Witz. Entschuldigung.
Würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Serie. Da kann ich nämlich auch mitreden. Die hast du gesehen, aber. Black Mirror Staffel 1 bis 3. Beziehungsweise was von Staffel 3 schon auf Netflix ist. Und das ist auch das, was bisher raus ist. Das ist nämlich noch Episode 0 wird sie hier gekennzeichnet auf IMDb. White Christmas. Kann man sozusagen als Episode 1 machen. Der Rest kommt noch Ende diesen Jahres raus.
Ja, Season 3 wird wahrscheinlich auch die erste Staffel sein, die mehr als 3 Folgen hat.
Genau, die anderen haben alle 3 Folgen, läuft bei BBC, ist eine dementsprechend britische Produktion mit recht bekannten Schauspielern in den Rollen. Sie Man muss sagen, es ist nicht eine Serie, die eine durchlaufende Story hat.
Es sind im Prinzip immer Kurzfilme von etwa einer Stunde, die eine bestimmte Geschichte erzählen, die sozusagen gleiche Elemente aufweisen, die aber nicht unbedingt miteinander verknüpft sind.
Genau, und zwar kann ich mal sagen, es geht immer darum, um Zukunftsszenarien, in denen Abgründe der Menschheit ergründet werden.
Genau, und meistens läuft es darauf raus, dass im Prinzip eine der Personen, die sozusagen die Protagonisten darstellen, vor ein Dilemma gestellt wird.
Genau, und das aber in diesem Zukunftsszenario. Und die unterscheiden sich pro Folge. So eine Folge geht eine Stunde und dann ist die Geschichte auch abgeschlossen.
Und ich muss sagen, also nach manchen Folgen musste ich echt schlucken. Ein bisschen wie so aus einem Porno. Nee, also ja. war echt heftig. Also die Storys, die dort erzählt werden, die sind harter Tobak, nichts für schwache Nerven.
Aber
super schön gemacht, super netter Stil und es sieht fett aus und die Geschichten sind einfach geil. Es ist auch stimmig.
Sehr stimmig. Ich glaube, ich habe auch schon mal drüber geredet. Ist einfach eine sehr, sehr gute Fernsehserie. Hat hier ein Rating von 8,8 auf IMDb, was auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Wir können ja mal die erste Folge so anteasern, um mal so ein kleines Stimmungsbild abzugeben. Und zwar wird dort der Premier angerufen, dass die Prinzessin, also wie gesagt, spielt auch in England, Prinzessin entführt wurde. Und sie wird nur freigelassen, wenn er im nationalen Fernsehen, sodass es jeder sehen kann.
Mit einem Schwein kopuliert. Genau. Auf allen Sendern.
Und das ist eben dieses Dilemma, vor das sie gestellt werden. Und das ist eben auch dieses Zukunftsszenario. Es gibt eine Prinzessin wieder aktuell und so weiter.
Und als weitere Variable wird dann noch seine Frau eingeführt, die ihn halt verlässt, wenn er dies tut. Oder beziehungsweise sagt, okay, das ist halt, prostituier dich nicht für diese Prinzessin so. Ja. Aber du musst ja halt auch immer vor Augen führen, wenn du jetzt das nicht tust, dann wird jemand sterben. Und auch noch einer aus der royalen Familie. Und du wirst die Unterstützung der Queen verlieren, weil die gesagt hat, okay, die royale Familie, die ist heilig in Klammern, also die ist sehr, sehr wichtig. Bitte steck deine Nudeln in das Schwein rein, damit meine liebe Nichte freigelassen wird.
Ja, also ist einfach eine sehr krasse Serie und aber sie ist sehr beeindruckend, finde ich. Also man sitzt ja nach den Folgen jetzt nicht da, huhu, geiler Scheiß.
Also hat Tiefe, ja.
Aber ich mag die Geschichten sehr.
Ja, obwohl sie sehr böse sind.
Das auf jeden Fall. Dann darf ich mal weitermachen mit einer Serie, die ich gesehen habe, beziehungsweise habe ich dort die zweite Staffel gesehen, und zwar von Peaky Blinders, im Deutschen noch mit dem Nebentitel sozusagen.
Auf Englisch, wieder dem englischen deutschen Nebentitel, was wie immer super dumm ist, einfach nur
Gangs of Birmingham. Ich habe die erste Staffel gesehen und habe mir gedacht, ja, das sieht schon alles sehr gut aus, das hat Potenzial, aber das zieht sich, das wirkt noch so zäh, irgendwie fehlt da noch so, dass es so Fahrt aufnimmt. Hat es dann gegen Ende der ersten Staffel und ich habe dann die zweite angefangen und hatte Befürchtung, dass es in der zweiten auch wieder so sein wird, dass es am Anfang sehr sich zieht und erst am Ende wieder spannend wird. Gott sei Dank wurde ich enttäuscht, im positiven Sinne, denn es ist anders.
Irgendwie kann man das nicht sagen, oder? Enttäuscht im positiven?
Nein, ich wurde positiv überrascht. Es klingt auch viel besser.
Oh Mann, es ist viel besser als gedacht.
jedenfalls, die zweite Staffel komplett ist die ganze Zeit, hatte so einen schönen Drive. Also man kann einfach super weiterschauen. Und die Serie, sie findet sich noch mehr in dem, was sie sein will. Also ich weiß nicht, ob verständlich ist, was ich damit meine. ja, aber so in dem Setting und so weiter. Es geht.
Es festigt sich selbst.
Genau, es spielt in den 20er Jahren in Birmingham nach dem Ersten Weltkrieg. Und wie gesagt, es geht um Gangs in Birmingham. Und das ist die Peaky Blinder Gang, angeführt von Thomas Faulkner Shelby. Die haben so diesen schönen Birmingham-Akzent. Also, wenn ihr Deutsche seid, ihr werdet das auf Englisch nicht verstehen. Schaut auf Deutsch, die Synchro ist ganz gut. Ich würde es auch lieber auf Englisch schauen, aber der Akzent, das ist zu krass. Allerdings merkt man dadurch auch, die sind auch richtig drin. Was sehr schön ist, in Staffel 2 kommt Tom Hardy dazu als einer der Protagonisten. Und das ist, es ist einfach schön anzuschauen, weil wirklich jeder in dieser Serie kann Schauspielern und das hat man leider nicht immer. Protagonist ist nämlich Cillian Murphy, bekannt unter anderem als Scarecrow in der Batman-Trilogie von Christopher Nolan oder auch in anderen Rollen. Er hat noch ein, zwei andere Bekannte, die fallen mir jetzt aber gerade nicht ein. Ein sehr bekanntes Gesicht, ein sehr markantes Gesicht und die Story in der zweiten Staffel ist sehr, sehr gut. Und was ich an dieser Serie so liebe, ist der Stil. Sie haben ihn nämlich gefunden mit den Farben, mit der Musik. Ich habe selten so gut, so pointiert eingesetzte Musik erlebt, wie in dieser Serie. Es gibt gefühlt jede Folge so einen Badass-Moment, aber nicht so erzwungen, sondern die gibt's halt einfach, weil es halt auch einfach um so ein Gangleben geht, die aber alle noch nicht einfach nur so abgeranzte Gangs sind, sondern diesen Stil der 20er Jahre und dieses Classy-mäßige drauf haben, und das ist sehr schön anzuschauen. Und ich mag die Serie sehr. Und ich sehe hier gerade an der Seite, dass die mit höchst bewerteten Episoden auch schon zwei aus Staffel 3 sind. Also stimmt mich das positiv für Staffel 3? Ich bin gespannt, was da noch kommt. Da ist auf jeden Fall Potenzial da. Man merkt, dass es auf mehrere Staffeln ausgelegt ist und nicht, dass sie es einfach weiterspinnen, weil sie merken, es funktioniert. Auch 8,8 auf IMDb kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Mit einer meiner Lieblingsserien geworden. Peaky Blinders. Thomas fucking Shelby. Genialer Typ. Sehr, sehr schöne Serie. So, dann hast du noch eine Serie gesehen, und zwar Star Wars The Clone Wars.
Habe ich wieder weitergeguckt, habe jetzt Staffel 3, 4 und Teile von der 5. Staffel. Es ist halt im Prinzip Star Wars zwischen, ich glaube, dem zweiten, nee, zwischen dem dritten und dem vierten Teil, lustigerweise, was ich jetzt gar nicht wusste, denn offenbar hat, also das kommt auch erst später raus, offenbar hat Anakin Skywalker in Star Wars The Clone Wars schon die Tastenräuber umgebracht, die seine Mutter gekidnappt haben und im Endeffekt schuld an ihrem Tod waren. Was ich vorher nicht wusste, ich dachte, das wird zwischen dem zweiten und dem dritten Teil spielen, da im dritten Teil böse wird, aber offenbar ist es so ein bisschen mit dem dritten Teil auch verwoben von der Timeline her.
Okay.
Etwas verwirrend, und es gibt leider ein paar Fehler, die sind mir jetzt aufgefallen. Zum Beispiel gibt es irgendwann eine Folge, da versuchen sie in ein Gefängnis vor einzubrechen, indem sie sich in Carbonit einfrieren. Und in Star Wars 5, glaube ich, ist es, da wird ja Han Solo in Carbonit eingefroren. Mhm. Und da wird behauptet, dass das noch nie probiert wurde und sie gar nicht wissen, ob jemand das überleben kann. Aber es ist anscheinend offenbar in Star Wars The Clone Wars schon eine erprobte Technik, um Leute einzufrieren und danach lebendig wieder auszubrechen. Dampfen.
Okay,
schade. Das ist
natürlich schade, ja.
Aber hat mir sehr gut gefallen. Sie haben die Grafik noch um einiges hochgedreht. Also es sieht extrem gut aus mittlerweile. Und es ist langsam eine fortlaufende Story mit vielen fortlaufenden Charakteren. Also nicht den klassischen Charakteren, die man aus dem Star Wars-Universum kennt, sondern neu etablierten, wie zum Beispiel Cad Bane, einem Kopfgeldjäger und verschiedenen anderen. Und es erklärt auch zum Beispiel aus auch die Herkunft verschiedener Charaktere aus The Expanded Universe. Das ist ziemlich cool.
Ich habe ein, zwei Folgen mal gesehen und muss sagen, ich war positiv überrascht. Allerdings waren diese Folgen doch auch sehr humoristisch angehaucht. Geht es so weiter oder war das jetzt nur am Anfang?
Es kommt drauf an, es gibt Folgen, die sind echt heftig, und es gibt auch Folgen, die sind einfach nur süß. Also okay. Zum Beispiel gibt es eine Folge, da werden R2-D2 und C3PO gekidnappt, werden sie irgendwas für ein Bankett im Prinzip kaufen sollen. Ja. Und das Ding ist nur, sie werden dann halt gefoltert und resettet und die ganze, also die werden im Prinzip eine Folge lang nur gefoltert.
Okay.
Und was du dir also als Kind halt jetzt nicht so wirklich vorstellen kannst, weil es ist ein Roboter, aber du musst dir halt vorstellen, so ein Charakter, den du cool findest, der wird halt fast umgebracht.
Mhm.
Und dann gibt's halt auch so böse Roboter, die die anderen halt irgendwie ausweiden wollen. Das ist schon heftig, aber dann haben sie zum Beispiel wieder einen Beauty-Salon für Roboter und so, und wo sie dann durchfahren, dann geschrubbt werden, alle freuen sich so und es ist so, ja, ist ganz nett.
Okay, cool. Du hast jetzt Staffel 3 und 4 gesehen. Es gibt noch bis Staffel 5 und 6. Und ja, die Serie ist jetzt beendet worden. Genau, letztes Jahr wurde die Serie beendet.
Ja, wurde ausgetauscht durch Star Wars Rebels.
Ah.
Und ganz ehrlich, ich finde den Stil von Star Wars Rebels einfach scheiße. Es ist einfach ein grafisches, absolutes Downgrade. Und ich habe mich nicht wirklich darüber informiert, aber
da schaue ich mir das doch mal ganz kurz an.
Es sieht ranzig aus. Und das, was ich bisher gesehen habe, ist, dass es brutaler ist. Aber irgendwie, es sieht einfach aus wie...
Ja, das mag ich auch nicht.
Ich finde, es sieht einfach aus wie wenn du Star Wars The Clone Wars machst vor 10 Jahren mit Jimmy Neutron-Grafik so.
Es sieht nicht gut aus.
Es ist auch nicht besonders gut geratet. Also Star Wars The Clone Wars steigt immer noch in der Beliebtheitsskala. Rebels ist schon wieder am Absinken. Es war nicht wirklich erfolgreich und ganz ehrlich auch zu Recht.
Okay, dann komme ich zu der nächsten Serie, die ich gesehen habe. Und zwar ist das White Collar. Ja, in White Collar geht es darum, dass ein Kunstfälscher, nämlich Neil Caffrey, der wurde...
kriegt einen Collar.
Der ist nämlich im Gefängnis und der wurde damals gefangen von einem FBI-Agenten namens Peter Berg. Und der braucht jetzt seine Hilfe in einem Fall. Und er muss jetzt eigentlich noch 4 Jahre im Gefängnis sitzen, dieser Neil Caffrey.
Das klingt ein bisschen wie der Anfang von Nice Guys.
Okay, habe ich leider noch nicht gesehen.
Ich auch nicht, nee, aber das, was man auch im Trailer
mitbekommt. Ach so, ja, okay. Aber das Problem ist, also Neil Caffrey ist nämlich gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen und zwar so, dass es erst 4 Stunden später aufgefallen ist. Also er ist sehr genial ausgebrochen und dann fangen sie ihn aber wieder und er sagt, okay, aber unter einer Bedingung, jetzt habe ich es gerade ein bisschen durcheinander gebracht, das war jetzt auch blöd erklärt, jedenfalls, es kommt so raus, dass der FBI-Mann seine Hilfe braucht und er sagt ja, dafür muss er dann eine Fußfessel tragen und darf nur in einem Umkreis von 3 Kilometern in New York sich bewegen. Die Serie spielt nämlich komplett in New York und er ist jetzt sozusagen der Berater von diesem FBI-Mann und sie klären zusammen Fälle, die meistens mit Kunstfälschung zu tun haben. Was ganz angenehm ist, da es wenig Schießereien oder ähnliches gibt, aber trotzdem diesen Charme von Crime hat.
Also Brille auf und absetzen und so, ja, meine Leiche.
Nee, schon besser. Also es ist auf jeden Fall über CSI-Niveau oder ähnlichem. Es gibt insgesamt, ich muss ganz kurz nachschauen, 6 Staffeln. Von 2009 bis 2014 lief die Serie. Und ich habe jetzt die ersten beiden gesehen. Ich muss sagen, die erste Staffel, da war ich die ganze Zeit so, ja, ist ganz nett, aber ist auch irgendwie noch ein bisschen trashig. Staffel 2 nimmt auf jeden Fall, was die Stories angeht, zu. Die sind sehr viel besser geschrieben als in der ersten Staffel. Erste Staffel ist noch so sehr leichtherzig und drauf bedacht, irgendwie die Charaktere sympathisch zu machen, was manchmal ein bisschen krampfhaft wirkt. Das machen sie in der zweiten Staffel sehr viel besser. Sie geben den Charakteren Background und die Witze und so weiter klappen auch besser. Allerdings gibt es so 1-2 Sachen, die mich stören. Gefühlt haben sie in der zweiten Staffel auch noch nicht so richtig Geld gehabt, denn es gibt, die meisten Szenen sind eben in New York und die sind auch im echten New York. Allerdings gibt es Szenen, die unverständlicherweise dann vor einem Greenscreen gedreht wurden und was man dann so krass sieht, wenn zum Beispiel der FBI-Agent und seine Frau essen geht, dann sitzen sie im Café und du siehst einfach, die sitzen so, also die sitzen zu 1000% vor einem Greenscreen, weil es auch wirklich schlecht gemacht ist. Das erkennt jeder. Und dann ist die nächste Szene, stehen sie aber neben dem Empire State Building und so weiter und alles in echt. Und das ist manchmal ein bisschen unverständlich und das finde ich ein bisschen schade. Das reißt einen dann mal so kurz raus. Sonst muss ich sagen, ja, Neil Caffrey wird hier ein bisschen als zu genial dargestellt. Das ist dann leider ein bisschen unrealistisch. Sonst sind es sehr charmante Fälle, charmante Charaktere, die auch in Staffel 2 dann an Tiefe gewinnen und wo es dann auch mehr Spaß macht zuzuschauen. Würde ich Leuten empfehlen, die gerne Serien schauen, so nach diesem A Case A Week Prinzip, also pro Folge ein Fall, in etwas besser, was dann auch so einen leichten roten Faden bekommt. Also so ein bisschen wie bei Dr. House. Dr. House hatte ja auch so jeden Folge einen Fall, hat dann aber auch mit der Zeit einen roten Faden bekommen, der dann auch stärker wird und der auch präsenter und besser wird, rein storymäßig und so wirkt es bisher auch nach 2 Staffeln. Und wenn das so weitergeht, dann freue ich mich auf die nächsten Staffeln. So, dann, weil wir erst noch Serien fertig machen, darf ich nochmal ganz kurz. Ich habe gestern die ersten beiden Folgen gesehen von Morgen höre ich auf. Und ich rede nur darüber nach 2 Folgen, weil es insgesamt nur 5 oder 6 Folgen gibt. 5 Folgen sogar nur. Die gehen jeweils 1 Stunde. Und das ist betitelt worden als das deutsche Breaking Bad. Und ich glaube, das war der ganz große Fehler, dass das irgendwie rausgekommen ist, dass das damals gepitcht wurde als, Leute, wir haben hier die Idee, wir machen das deutsche Breaking Bad. Und das ist ein ganz großes Problem, weil das ist es nicht und das will es auch nicht sein in dem, was es dann ist, wenn man es mal sieht. Morgen höre ich auf, gibt es jetzt neu auf Netflix mit Bastian Pastewka und Susanne Wolf in den Hauptrollen. Und er hat eben eine Familie mit seiner Frau, sie haben 3 Kinder, eine junge Tochter, eine ältere Tochter und einen mittlerweile fast erwachsenen Sohn. Und er hat eine Druckerei, die er von seinem Schwiegervater geerbt hat. Allerdings stehen sie krass in den Schulden. Sehr, sehr stark in den Schulden. Und er kann sie auch nicht zurückzahlen und sieht auch nicht so aus, als ob das besser werden würde. Und er kommt dann in der ersten Folge, das ist also kein großer Spoiler, auf die Idee, hey, ich habe eine Druckerei, es ist eigentlich fast vorbei, ich probiere mal so einen 50er zu fälschen. Ich kopiere den jetzt in gut und so weiter. Und macht das am Anfang so ganz klein, geht in Geschäfte rein, kauft sich so Sachen für 2 Euro, zahlt halt mit den 50er und hat ein echtes Rückgeld. Und ja, das klappt dann auch erstmal ganz gut und er hat so langsam einen Plan entwickelt und so weiter. Man merkt aber schon, oh, es geht auch schon so ein bisschen downhill, schon Ende der ersten Folge. Und es nimmt schon in der zweiten auf jeden Fall Fahrt auf und da ist Potenzial da. Es ist teilweise noch recht deutsch von den Looks her und so weiter. Storymäßig nicht unbedingt, das ist alles ganz angenehm, die Dialoge sind gut. Schauspielerei ist gut, allerdings sieht es mir dann doch teilweise noch zu, ja, deutsches Fernsehmäßig
aus. Nach Pastewka. Wäre eigentlich lustig, wenn es genau in den gleichen
Rollen wäre. Nicht nach der Pastewka-Serie, aber nach so deutschen Serien. Es wirkt so manchmal teilweise wie so eine deutsche Comedy-Serie, obwohl es das nicht ist. Also es ist wirklich mehr Drama als Comedy. Aber mir hat's gefallen auf jeden Fall. So, dann darfst du anfangen mit deinem ersten Film. Den habe ich gesehen zum Kinostart damals. Du hast ihn jetzt nachgeholt und zwar handelt es sich um Blutsbrüders.
Genau, das ist ja im Prinzip einer oder der Film von Sido. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch mehr davon gibt.
Er hat bei Anna mitgespielt, aber das ist sein Film, muss man so sagen.
Also im Prinzip erzählt es die Geschichte, wie Sido groß geworden ist. Also nicht groß geworden ist im Sinne von aufgewachsen, sondern wie Sido sozusagen seine Rap-Karriere gestartet hat, über die großen Labels und dann sozusagen als Independent-Rapper bekannt geworden ist. Und es ist ein, ich war echt überrascht, ich mag eigentlich so eine Art Documentary oder, wie nennt sich das, wenn ein Schauspieler oder wenn jemand, so eine Art Biografie fast, als Film.
Mockumentary?
Keine Ahnung.
Movie-Documentary ist ein Mockumentary.
Okay.
Ja, aber ich würde es gar nicht als Mockumentary bezeichnen. Das ja, ist schon eher ein Film, ja, weil die Story ja, klar, jetzt auch nicht
aber,
so stimmt.
Ja, aber es ist na, schon ziemlich.
Sie stimmt schon, aber es ist auch natürlich alles ein bisschen geschönigt.
Ja, oder überzeichnet. Ja, es ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich war überrascht. Normalerweise gefällt mir sowas nicht. Aber war dann doch ganz gut mit Sido und B-Tide. Bester Name aller Zeiten.
Aber auch ein sehr sympathischer Typ.
Echt?
B-Tide. Ja, auch so im Normalen als Rapper und so. Der macht jetzt nicht so viel, aber das, was er macht, ist auf jeden Fall nett. Und das ist jetzt nicht so krass gangstermäßig. Das ist ganz angenehm.
Okay, das ist echt entspannt. Also mir hat es echt gut gefallen. Und die Geschichte war auch irgendwie schön. Also
sie wirken halt sehr real, wie man im Hip-Hop sagt. Also das wirkt nicht so aufgesetzt, was sie da machen.
Ich war überrascht, wie gut sie durch Schauspielern kann.
Ja.
Das war echt krass. Also ich habe erst gedacht so, lol, ist das Sido? Ja, ist das Sido.
Ja, nee, ich hab den damals im Kino gesehen. Der also hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das hat auch super gemacht. Das ist auch was, wo man sich danach denkt, okay, ja, ein, zwei Sido-Lieder würde ich mir auch mal anhören. So.
Ja, allerdings, das funktioniert. Ja, aber es ist 6,1 auf IMDb ist es gerechtfertigt. Also,
ja, es ist halt auch nicht mehr. Das ist so ganz nett,
aber ist im Prinzip eine Geschichte nacherzählt und halt verfilmt. So, Punkt.
Ja.
Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Ich mach's weiter, weil ich sehr viel mehr gesehen habe als du.
Darfst du gerne machen.
Mein nächster Film ist Rambo oder Rambo. John Rambo. John Rambo heißt er auf Deutsch. Rambo heißt er auf Englisch. Rambo klingt einfach cooler. Gibt ja auch mittlerweile Videospiele davon. Kam jetzt, glaube ich, sogar letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein neues raus.
Mhm. Das ziemlich schlecht war.
Wie alle vorher. Sollen alle ziemlich scheiße gewesen sein.
Okay.
Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ein Film mit einem Mann, dessen Name ich jetzt gerade... Wie kann ich denn bitte Sylvester Stallone jetzt vergessen, den Namen?
Das ist keine ungefähr, Ahnung.
Der ungewöhnlichste Name ist... Sylvester kennst du in Europa nicht. Keine Sau heißt in Europa Sylvester, außer die Richtung Spanien. Aber da, von denen wohnt hier keiner, weil hier ist Deutschland. Clever. Ja, also ein Film aus dem Jahre 1982, 7,7 auf IMDb. Ich war überrascht, weil eigentlich ist das ein Klassiker und eigentlich sollte er besser sein. Beziehungsweise ich habe extrem viel Gutes davon gehört, aber als ich dann gesehen habe, dachte ich mir so, ja gut.
Ich glaube, das ist halt dann auch immer noch so ein Nostalgiefaktor.
Ja, natürlich. Also der Film handelt halt, beziehungsweise Sylvester Stallone spielt halt einen, ich glaube, einen Ex-Vietnam-Veteran, der halt durch Nordamerika stapft irgendwie. Und kommt halt irgendwie in eine Stadt, in der er nicht erwünscht ist. Und der Sheriff, ich will nicht sagen, er missbraucht ihn, aber zumindest behandelt er ihn so, wie man niemanden behandeln sollte. Also steckt ihn von Anfang an ins Gefängnis, setzt ihn irgendwo im Wald aus, damit er halt nicht in die Stadt kommt. Sagt so, verpiss dich, wir wollen dich nicht hier haben. So. Und irgendwann bricht er halt aus, weil er halt irgendwann auskriegt. Dann fangen die an, nach ihm zu schießen und durch den Wald zu jagen. Und es ist halt im Endeffekt eine Art Road-Movie ohne Road.
Es war ein Movie.
Ja, im Endeffekt schon. Das kann man schon mal sagen. Also, das ist eine solide Aussage, die kann ich unterschreiben. Rambo wird halt durch den Wald gejagt und killt halt alle und kommt am Ende weg.
Ja, okay. Also hat jetzt nicht so die Story-Tiefe, aber ist ein
netter Actionfilm. Nee, aber offenbar hat es genug Story-Tiefe gehabt, um noch Rambo 2 und 3 zu machen.
Ja, aber ich glaube, die zeugen dann auch nicht davon, dass es eine gute Idee war. Um es mal so auszudrücken.
Ja, gut.
So, dann.
Aber das ist schon ganz cool. Es ist nur ein bisschen unrealistisch, wie viel er aushält. Er hat irgendwie, keine Ahnung, er hat schon einen Schuss abbekommen und wurde schon ein paar Mal geschlagen. Dann hängt er für eine Viertelstunde an der Klippe Und dann kommt ein Helikopter und da hockt ein Typ drauf im Gewehr und will ihn von der Klippe runterballern. Also springt er von der Klippe runter in einen Baum rein, überlebt den Sturz und wirft einen Stein dann gegen den Schützen und so und fällt der runter und stirbt deswegen oder so. Keine Ahnung, war etwas, etwas fragwürdig, wie cool die Kills am Ende dann waren. Ja.
Dann hast du einen Film aus Uruguay gesehen. Nämlich La Casa Muda, oder besser bekannt als The Silent House. Wie ist der denn?
Ich war überrascht. Also erstens wusste ich nicht, dass er jetzt aus Uruguay ist. Das hast du jetzt rausgesucht. Ich finde, er ist besser als 5,4, wie die Leute auf IMDb sagen. Aber IMDb ist auch nicht ganz immer repräsentativ, würde ich sagen. Genauso wenig wie Netflix. Aber ja, er ist nicht einer der besten Horrorfilme, aber er ist nicht unbedingt schlecht.
Worum geht's denn?
Also es geht um Leute, die haben ein Haus. Aber ich glaube, er spielt sogar in Nordamerika. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, eine Familie hat ein Haus und möchte das verkaufen aus irgendwelchen Gründen, die auch nicht storyrelevant sind. Und wollen es halt herrichten. Das Problem ist halt, dass irgendwelche Hooligans die ganze Zeit das Haus demoliert haben, während sie weg waren und es nicht benutzt haben. Jetzt wollen sie es herrichten und verkaufen. Und im Prinzip die Tochter, ihr Vater und dessen Bruder sind halt am neu sanieren, umdekorieren etc., alles wieder herrichten. Und dann taucht eine Freundin auf, die sie anscheinend gekannt hat in der Kindheit, die sie aber komplett vergessen hat. Und dann laufen sie oben irgendwie rum und sind am Aufräumen, haben aus irgendeinem Grund halt die ganzen, nee, genau, weil die Fenster alle rausgeschlagen waren, haben sie alle mit so Pressspanplatten halt zugekleistert. Das heißt, im ganzen Haus ist es dunkel. Und sie laufen mit so Lampen rum und machen überall Kerzen an und plötzlich wird der Vater niedergeschlagen und stirbt fast auf dem Boden. Und sie will Hilfe holen und sein Bruder ist halt rausgegangen, um irgendwas zu kaufen.
Ganz kurz, um das aufzuklären, du hast wahrscheinlich den hier gesehen.
Ja.
Du hast Silent House und nicht The Silent House. Das ist nämlich das USA-Remake, das 2 Jahre später rauskam. Haben sich nicht viel
später.
Ein Jahr später sogar nur. Mit Elizabeth Olsen in der Hauptrolle. Und du hast nämlich wahrscheinlich leider den schlechteren gesehen. Ich wage das jetzt mal zu sagen, weil ich gerade gelesen habe hier, dass das Original ist der erste Horrorfilm ohne Schnitt. Da haben sie nämlich das alles in einem Take aufgenommen.
Okay, krass. Also, nee, der andere ist auf jeden Fall Mitschnitt. Obwohl, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht.
Haben Sie das da übernommen?
Ich glaube,
das
ist geschnitten. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, der Film ist in Ordnung. Hat am Ende auch wieder einen ganz coolen Twist eigentlich. Und es gibt halt ein paar echt unangenehme Momente, wenn sie halt durchs Haus laufen. Und anscheinend ist irgendjemand da drin. Und sie sehen ihn aber nicht und sie wissen es nicht. Aber anscheinend läuft da halt irgendwie einer rum und fängt halt an, den Vater umzubringen. Schafft es aber offenbar nicht. Und dann versuchen sie halt rauszukommen und müssen dann in den Keller, weil er gerade oben ist. Dann gehen sie hoch und dann... Es ist extrem scary und spannend in den meisten Momenten, aber dann irgendwann flacht es dann ab, als dann halt am Ende es rauskommt. Wobei der Twist am Ende wirklich eklig ist. Also...
Eklig in Horrorgut.
Eklig in psychologischer Sicht.
Okay.
Nicht in Gore, sondern einfach nur unangenehm. Mein nächster Film, über den ich reden möchte, über den du wahrscheinlich auch reden möchtest.
Sehr gerne, immer wieder.
Und zwar ist der Shaun des Todes, Shaun of the Dead. Im Prinzip eine Parodie des Romero-Klassikers Dawn of the Dead.
Und aber auch, würde ich mal sagen, auf all die Zombie-Filme, die es so gibt.
Genau.
Allerdings schon von 2004.
Ja, von Simon Pegg und Edgar Wright. Einem der besten Freunde von Simon Pegg, Nick Frost.
Ja, und was ich dazu gleich auch anfügen darf.
Der erste Teil der Cornetto-Trilogie, glaube ich.
Ja, der Cornetto-Trilogie. Und ich habe auch alle Filme dieser Cornetto-Trilogie gesehen und ich kann auch alle davon empfehlen. Und zwar, warum das eine Cornetto-Trilogie ist. Es beinhaltet einfach immer Simon Pegg und Nick Frost, immer die beiden.
Und ein Cornetto-Eis, das kommt immer irgendwo vor.
Genau, es kommt immer ein Cornetto-Eis vor und es ist auch irgendwie gar nicht... als Product Placement so, das ist einfach so deren Witz.
Also zum Beispiel, in Shaun of the Dead gibt es eine Szene so, hey, ich gehe jetzt zum Supermarkt, willst du was mit, bring mir den Cornetto mit.
Ja.
So, das ist sozusagen die Erwähnung des Cornettos.
Ja.
Ich weiß aber nicht, warum es dazu kam, dass sie die Cornetto
reingehen. Das weiß ich leider auch nicht.
Wäre eigentlich mal eine interessante Geschichte, warum du in eine Trilogie...
Also man muss ein bisschen aufpassen, wenn man Trilogie sagt, also die Filme gehören auch nicht zusammen.
Aber es ist ein Trio.
Genau. Es ist Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End.
Letzten habe ich nicht gesehen.
Ja, ich muss sagen, Shaun of the Dead, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auf jeden Fall der Film, den ich am meisten gesehen habe, weil ich ja eigentlich auch Zombie-Filme mag und das ist einfach so ein super lustiger und toller Film, der so sympathisch ist und gerade auch Simon Pegg und Nick Frost sind einfach zwei super tolle Schauspieler, die die Charaktere hier 1A darstellen und also mir macht der Film einfach unglaublich viel Spaß, der hat originelle Ideen, wenn man den jetzt heute anschaut, denkt man das vielleicht nicht immer, weil das auch schon öfter benutzt wurde, da man bedenken muss, dass der von 2004 ist, war der für die Zeit, auch was er
der
da schon...
Der ist immer noch super. Also ja, ganz klar, ehrlich, die Ideen sind immer noch geil. Also das Ding ist...
Aber es wurde schon ein paar Mal benutzt, sagen wir mal.
Aber es ist so, da wurde es am besten umgesetzt. Eben.
Ja, das stimmt.
Und wusstest du, das fand ich ganz lustig, ich habe jetzt Nick Frost auf Instagram gestalkt. wusstest du, dass er komplett tätowiert ist?
Nee, gar nicht.
Aber sein kompletter Körper ist tätowiert.
Wahrscheinlich auch erst nach den drei Filmen. Obwohl der letzte war jetzt 2009, glaube ich. Oder nee, später.
Später, der hat jetzt auch ein Buch geschrieben, gell?
Okay.
Und ganz kurz muss ich dir noch erzählen, habe ich wahrscheinlich sogar schon mal erzählt, das habe ich schon mal bei Mission Impossible erzählt, Mission Impossible 5. Simon Pegg trollt immer seine Twitter-Gemeinde und sagt dann so, ich habe jetzt mir eine neue Wohnung gekauft, da ist so eine komische Tür, die ist jetzt gerade offen, ich mach sie mal zu. Dann zwei Stunden später so, sie ist wieder offen, ich krieg mal rein. Und dann schreibt er aber 4 Tage lang nichts mehr und alle rasten so, mein Gott, was ist mit ihm los? Ist er tot? Und dann so, verarscht. Ist eigentlich ganz lustig, so die Idee.
Was ich noch zu den anderen Filmen sagen wollte, also Hot Fuzz ist auch ein sehr, sehr lustiger Film und The World's End
auch. Mit einer
auch
extrem ekligen Szene.
Ja, aber Hot Fuzz, also ich finde die alle super und man muss sozusagen, das ist schon immer britischer, sehr dunkler Humor, aber jetzt nicht irgendwie, das ist kein Pipi-Kaka-Humor oder sowas, das ist auch nicht...
Es ist ein ganz eigener Humor, man kann es echt nicht beschreiben.
Aber ich liebe diesen Humor und ich liebe auch diese Filme. Und Shaun of the Dead hat sogar ein Rating von 8,0 und sogar einen Metascore von 76, was für so einen Zombie-Film echt hoch ist. Und es ist mein Lieblings-Zombie-Film und ist auch einer meiner Lieblingsfilme, Shaun of the Dead, also von mir... absolut eine Empfehlung. Wer sich auch nur ansatzweise für Zombie-Filme interessiert, bitte schauen.
Ich glaube, dieser Film war auch das Ticket für Simon Pegg nach Hollywood.
Das kann sehr, sehr gut sein.
Kann man, glaube ich, ganz gut so resümieren. Möchtest du es denn weitermachen?
Ja, und zwar mache ich mit einer Doku weiter, bevor ich zu den richtigen Filmen komme. Und zwar ist
das... Bevor ich zu den richtigen Filmen komme.
Ist das die Doku Going Clear... Scientology and the Prison of Belief, beziehungsweise auf Deutsch Scientology, ein Glaubensgefängnis.
Da passt der Titel immerhin mal.
Ja, das passt. Kam jetzt im Sommer raus. Letzten Jahres kam das sogar schon raus. Gibt's jetzt aber auf Netflix, ist eine Doku, die bei HBO rauskam. Und es geht, wie der Titel schon sagt, um Scientology. Ich habe mir nämlich mal davor, habe ich es in einem Podcast gehört und habe dann drüber nachgedacht, was weißt du jetzt so über Scientology? Also hast du die Doku gesehen?
Ja.
Ja, hast du. Okay, dann weißt du jetzt schon ein bisschen mehr. Aber vor dieser Doku, was wusste ich da über Scientology? Ich wusste, okay, Tom Cruise ist da, die haben eine Menge Geld und es ist immer die Frage, also in den USA gelten sie nicht als Sekte, aber eigentlich sind sie eine Sekte. Genau, und das war so das, was ich wusste. Das
und nicht dass so viel sie, also ich wusste noch, dass sie irgendwelche Kurse anbieten, mit denen du dich im Prinzip verbessern konntest und dass diese sau viel Geld kosten und nicht im Prinzip dazu zwingen, in Scientology drin zu bleiben und die Leute, die austreten wollten, die wurden drangsaliert.
Das waren auch noch so die Fakten. Aber
das hat man über die Nachrichten noch mitbekommen.
Ja. Was dann diese Doku aufzeigt, ist schockierend, faszinierend und macht einen sehr nachdenklich. Also Scientology ist als Organisation einzigartig auf dieser Welt, würde ich sagen. In der Idee, was sie hatten, es ist aus einem Buch von einem einzigen Herrn entstanden. Ja, das ist bei der Bibel ja ein bisschen anders. Da haben mehrere Leute mitgeschrieben. Tut mir leid. Jedenfalls, bei Scientology ist aus dem Buch eines einzelnen
Herrn... Wie viele Autoren hatte der Koran?
Du, keine Ahnung. Ja, wow.
Beste awkward
Silence-Szene. Das war wirklich... Ich wusste nicht, soll das irgendwie witzig sein oder nicht. Das war ganz
komisch. Ich habe mich gerade wirklich gefragt, so. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das ist also auch nicht
dass es mich interessiert. Naja.
Ja, jedenfalls... Ich habe nichts gesagt.
So ganz lustig, hier sieht man so, Paul Haggis spielt sich selbst. Jason irgendwas spielt sich selbst. So die ganze, also das Coole ist halt, diese Dokumentation interviewt halt Leute, die halt dort drin waren und auch sehr
und zwar, aktiv
waren.
Genau, auch berühmte Leute. Und zwar ist
Paul eigentlich Heiges, nur berühmte Leute, weil nee, der Rest ist unnötig.
Nee, es sind auch ein, zwei normale Leute.
Ja gut, okay, bei denen echt was Krasses passiert ist halt.
Genau.
Zum Beispiel die eine Frau hat dort gearbeitet und sie hatte ein Kind und das Kind wurde in der Kindertagesstätte nicht ausreichend versorgt und sie durfte auch nicht telefonieren, weil sie immer irgendwie observiert wurde und dann hat sie irgendwie eine Freundin angerufen, so ja, fahr mal mit dem Auto vor und dann ist sie rausgerannt und hat das Kind mitgenommen, was sie eigentlich nicht durfte. Sie durfte ihr eigenes Kind nicht mit aus dem Haus nehmen, aus dem Scientology-Gebäude und der Wachmann hat noch das Kind festgehalten und irgendwie ganz schlimm und dann sind sie weggefahren. So. Und das ist echt heftig, wenn du dir überlegst, dass eine Gruppe von Leuten andere Leute mit ihren Kindern in diesem Gebäude festhält, nur aus Gründen.
Ja, und sie schieben halt immer die Glaubensgründe vor, die es einfach nicht sind.
Das ist im Endeffekt alles Geld.
Eine riesige Geldmaschine und ja, Mantus Upside-Nology, das ist okay. Das ist nämlich auch dem Macher dieser Doku passiert, natürlich eine Abmahnung, denn Scientology hat gute Anwälte, sie haben immer noch das Geld, sich das leisten zu können.
Ja, so ein paar Milliarden, ne?
Es ist wirklich beeindruckend und es ist...
Beeindruckend im Positiven wie im Negativen.
Ja, also schaut euch bitte diese Doku an. Das ist eine der besten Dokus, die ich je gesehen habe.
Das muss man sagen.
Unabhängig vom Thema ist die extrem gut gemacht. Die geht 2 Stunden, aber diese 2 Stunden vergehen wie im Flug, einfach weil die Erzählart und Weise und wann Interviews gesetzt werden und wie lange diese Interviews gehen und wann sie auf die einzelnen Personen, wann sie auf die Themen eingehen, ist wirklich, wirklich gut durchdacht.
Vor allem ist es super recherchiert und ist ein Original-Videoaufnahmen und man kriegt halt Sachen mit, die man über die normalen Medien nicht mitbekommt.
Ja. Es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Also falls euch nur ansatzweise dafür interessiert, schaut es euch bitte an. Gibt es momentan auf Netflix. Absolute Empfehlung. Dann machst du mal weiter mit Fear Island.
Genau, ein Horrorfilm, den ich wieder geguckt habe, von dem ich extremst überrascht war. Wir haben ihn angefangen, also ich und Kumpel, wir haben ihn angefangen zu gucken. Wir dachten, ah ja, das ist wieder einer dieser Teenie-Filme. Gruppe, Teenies sind auf einer einsamen Insel, haben dort ein Ferienhaus und huch, da ist auch ein Mörder, der alle umbringen will. So. Mag am Anfang vielleicht so aussehen, aber der Film hat den krassesten Horrorfilm-Twist dieser Art am Ende. Also im Prinzip, dieser Twist am Ende dreht den kompletten Film um und du weißt nicht mehr genau, was du gesehen hast, also nicht was du gesehen hast, sondern was war es, von dem du gesehen hast. Was war es, was du gesehen hast, so rum.
Okay.
Es ist echt heftig, also es ist schon cool und der Stil ist auch ganz cool, es ist immer mit so ein paar Flashbacks, es macht eigentlich echt Spaß, den zu gucken, aber man darf jetzt keine große Tiefe davon erwarten, auch keine
filmische Finesse. Ja, weil es hört sich jetzt so an, als wäre das so super krass, der beste Horrorfilm.
Nee, das nicht, aber zumindest wertet ihn dieser Twist am Ende extrem auf, also 5,2 auf IMDb, verständlich, aber das Ende, wenn man Twists dann zu schätzen weiß, dann kann man sich den schon echt mal gönnen.
Also wer auf Horrorfilme und Twists steht, schaut sich Fear Island an.
Genau, gibt's auf Netflix aktuell.
Dann machen wir doch mal weiter mit einem Brett. Und zwar
mit dem Typen von Peaky Blinders. Der macht da auch mit.
Stimmt.
Ich wollte eine Überleitung machen, aber ich hab's dann verkackt. Wie auch immer. Inception aus 2010.
Ja.
8,8 auf IMDb. Relativ heftig eigentlich.
Ja,
aber ein super Film mit echt monetare, starker Besetzung. Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Alan Page, Tom Hardy.
Ja, Tom Hardy ist übrigens
richtig.
Cillian Murphy, wie vorhin schon erwähnt, Marion Cotillard,
Michael Caine.
Super Besetzung, super Regisseur, Christopher Nolan. Und hat 4 Oscars gewonnen.
Und es ist auch, ja, es ist im Endeffekt auch der populärste gute Mindfuck-Film.
Ja.
Und zwar als Prämisse und auch als Beschreibung.
Ja. So, auch wieder was für Leute, die auf Twists stehen.
Ja, aber ich würde sagen, wir erzählen da nicht groß, worum es geht.
Erzähl die Prämisse.
Es geht um eine Gruppe Leute, die es schaffen, Träume zu erstellen, in denen man sozusagen andere Leute... Es ist echt schwer. Also, du hast im Prinzip.
Hier wird es gesagt als Dream Sharing Technology.
Das ist, genau. Im Prinzip, du hast einen Träumer und kannst in diesem Traum sozusagen die Welt so verändern, dass jemand anderes zu einer bestimmten Handlung in der echten Welt gedrängt wird.
Ja.
Okay.
Sehr gut zusammengefasst. Und das ist ein sehr guter Action- Film, der aber eine Story-Tiefe hat, wie man sie selten in Actionfilmen sieht.
Und auch am Ende eine nicht weiß, wie er genau ausgegangen
ist. Ja, also man merkt, dass Herr Nolan weiß, was er tut.
Ja.
Das ist wirklich, wirklich gut. Aber bitte mit voller Aufmerksamkeit dabei sein bei diesem Film.
Und das ist optisch Wahnsinn.
Ja, also, wow, ja.
Die Traumszenen sind echt heftig.
Sieht sehr, sehr gut aus.
Ja.
Super Film, Inception. So, dann darfst du mit einem aktuellen Film weitermachen, bevor ich dann mit dem aktuellen Film weitermache.
Ich war im Kino.
Wow! Das war nicht abgesprochen.
Das ist echt komisch. Den Moment hatten wir jetzt schon ein paar Mal.
Ja.
Okay, ich war in Lights Out.
Ja.
The fuck, was war das denn?
Das war nur ein Stift. Mach weiter.
Okay. Ich war in Lights Out, der kam jetzt gerade raus, 2016. Sheesh, mein Digga. Lustigerweise ist sogar der deutsche Titel Lights Out.
Wow, das ist mal nicht übersetzt.
Lichter aus! Okay, es wird auch echt dumm klingen, ja, ganz
sehr,
ehrlich.
Sehr, sehr doof.
In welchem Film warst du denn? In Lichter aus. Ist das ein guter Nachtfilm? Nein, nicht wirklich. Also im Prinzip, es geht um einen Film, wollte ich gerade sagen. Cleverer Satzbau. Also ein Film von David F. Sandberg.
Mhm. Dazu noch ganz kurze Geschichte. Passt ganz gut hier mit der ganz kurzen Geschichte. Das war nämlich mal ein Kurzfilm von ihm, David F. Sandberg. Und wie es so oft ist, eigentlich, was bei Kurzfilmen der Fall ist, dass die dann zwar auch Anerkennung finden und Regisseure damit dann auch in Hollywood das vorzeigen können, okay, ja, wir haben hier diesen coolen Kurzfilm gemacht, gebt uns doch mal Geld für einen richtigen Film. Oft ist es aber so, dass sie sagen, ja, nee, die Story hier würde nicht ausreichen für einen richtigen Film. Hat er hier gesagt, wird ausreichen, hat das Geld bekommen, hat den Film gemacht. Was ist draus geworden, Tim?
Das Ding ist, es wurde schon von vornherein gesagt, dieser Film wird eine Fortsetzung bekommen, wenn er finanziell einschlägt.
Mhm.
Was vom Filmischen her gesehen irgendwie kacke ist, wenn du dir überlegst, dass du einen Film drehst, was ein finales Ende hat und du genau weißt, wenn ein zweiter Teil kommt, wird dieser Film vollkommen für den Arsch sein. Also wird das Ende vollkommen für den Arsch sein, weil irgendwas in der Richtung nochmal kommen muss. So, mhm. Das heißt, im Endeffekt haben sie einen Großteil von diesem Film kaputt gemacht, indem sie dieses Statement vorher gegeben haben, also meiner Meinung nach. Es geht halt im Prinzip darum, es gibt eine Familie, bestehend aus Mutter, Tochter, kleinem Sohn, wobei der kleine Sohn und die Tochter nicht den gleichen Vater haben.
Okay.
Und offenbar hat die Mutter eine Wahnvorstellung einer Frau, die sie von früher kannte, die vor allem lebendig wird, wenn es dunkel ist.
Mhm.
Und als der Sohn Schiss bekommt und in der Schule nicht mehr schlafen kann, weil er nicht mehr schlafen kann, das ist gar nicht ganz gut
Schule,
so.
Ja.
Ja, als er in der Schule nicht mehr wach bleiben kann, weil er zu Hause nicht schlafen kann, weil er einfach brutal Schiss bekommt, wenn er zu Hause ist, schaltet sich sozusagen die Tochter ein, die vorher ausgezogen ist, und dann beginnt ein Kampf um die Mutter. Es ist ein Hexenfilm, kann ich im Endeffekt ist es eine Art The Witch,
okay.
Nur in einem Haus drin.
Darf ich ganz kurz mal was einwerfen? Ich habe mir den Trailer angeschaut und im Trailer sieht man, okay, wenn es dunkel ist, passiert was. So heißt ja auch der Film Lights Out, also im Hellen passiert nichts. Ist das richtig? Dass im Hellen sind sie sicher? Wenn das der Fall ist, gibt es gute Gründe im Film, warum sie sich wieder ins Dunkle begeben oder...
Sie haben oft keine Wahl.
Okay.
Also, es gibt ganz oft die Frage, warum machst du nicht einfach die verfickten Vorhänge beiseite, damit es hell wird, weil dieses Vieh, was man jetzt erzählen kann, das ist ein Vieh, was nur im Dunkeln lebt,
ja.
Was aber nicht materiell ist, es ist kein Tier, es ist, man weiß nicht genau, was es ist.
Okay.
Das zerstört die Lampen,
mhm.
Damit es dunkel bleibt.
Okay.
Und wenn die Mutter hell machen will, wird ihr wehgetan.
Ah, okay. Gut.
So,
ja.
Das heißt, im Prinzip, theoretisch könnt sie einfach, am Nordpol leben und dann, wenn es einmal Nacht wird, fliegt sie halt an den Südpol.
Ja.
Theoretisch.
Könnte gehen.
Was nur keinen Sinn macht, weil normalerweise ist es ja so, dass, das kann ich jetzt nicht erzählen. Ach, scheiße, jetzt hab ich das angefangen. Nee, okay, ich erzähle es nicht, Entschuldigung. Es hat was mit der Art der Lampen zu tun.
Okay, ja, egal, so zum Film zurück. Gut, ja, nein, schauen, ja, nein.
Es gab ein paar echt richtig krasse Scare-Jumps. Also, die echt heftig sind. Und wenn du es dir überlegst, ist es so ein bisschen so eine Art Paranormal Activity-Atmosphäre fast, wenn sie halt in das Haus reingehen und dann, oh, wo könnte sie nur sein? Ist es überall dunkel? Könnten sie jetzt sofort sterben, weil sie kann sich teleportieren? Oh. Aber er ist nicht top-notch.
Okay, für einen Horrorfilm, okay.
Er ist schon cool, also er macht schon Spaß zu gucken und er ist auch schon gruselig, aber er ist jetzt nicht so, wow.
Warte, dazu eine Frage, die ich letztens in einem Filmpodcast gehört habe. Kino oder Kegeln? Also wenn du jetzt 10 Euro hast, entscheidest du dich, wenn du diesen Film sehen müsstest, eher fürs Kino oder fürs Kegeln?
Sind beim Kegeln Getränke und Essen inbegriffen?
Sagen wir, wird das Spaß beim Kegeln?
Kino.
Okay.
Weil ich hatte eine lustige, die kann ich kurz erzählen, dass ich sehr, sehr doof bin. Und zwar, ich habe zu viel Cola getrunken und musste ganz, 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 ganz doll Lulu.
Mhm.
Und wir waren in einem sehr, sehr kleinen Kino und wir saßen ganz rechts, aber nicht ganz, ganz rechts, sondern es waren noch so 5 Plätze rechts von mir frei. Und da saßen irgendwelche, wie sagt man so schön, Wichser.
Mhm.
Und vor uns saßen auch irgendwelche, wie sagt man schön, Wichser. Die haben die ganze Zeit Chips gefressen, die ganze Zeit gelabert, die ganze Zeit an der Weinflasche genuckelt, aber nicht so, so glug, glug, glug fertig, sondern so immer so abgesetzt mit diesem Plöpp-Geräusch. Links von mir hat ein Typ gesessen, der auch ultra genervt hat. War also die Atmosphäre in dem Kino selbst war zum Kotzen, weil die Leute einfach alle komplett kernbehindert waren. Und ich dachte mir so, nee, ich gehe jetzt nicht an den 20 Mongos links von mir vorbei, sondern rechts gibt es ja auch noch einen Gang nach unten. Dann gehe ich ganz so rechts zur Wand und dann so, scheiße, da ist gar kein Gang. So. Weil das sah von mir so aus, weil da war eine Lücke. Aber das war eine optische Täuschung, weil weiß ich nicht.
Ich stelle mir gerade vor, was sich die Leute gedacht haben, die da saßen.
Ja, ich bin dann da hingegangen und weißt du, ich habe dann immer ganz große Schritte über die ganzen Sitze drüber gemacht und ich habe noch so im Kino gehört, so, warum läuft denn der da lang? So, hä, was macht der denn? Und dann bin ich ganz unten lang und bin dann, an allen muss ich dann vorbei und dann muss ich dann an allen wieder hochlaufen. Und dann war ich auf dem Klo, kam zurück und dann war gerade eine gruselige Szene. Und dann muss ich oben warten, damit ich nicht an denen vorbei muss, während es gruselig ist und so, oh nee.
Ich stell mir mal vor, wie du so nach rechts läufst und dann so ganz souverän über die Sitze nach unten gehst.
Da hab ich wirklich, ich bin noch nicht mal hingefallen.
Ja, so ganz souverän und so, ja, das war geplant.
Ja, ich hab dann irgendwann so gehört, so, hä? Das war echt awkward, aber ich stehe dazu. Ich laufe Treppen, wo keine sind. Und das Rumsen in eurem Mikrofon, das muss so stissel.
In eurem Headsets.
Mikrofon.
Kopfhörer.
Ich höre immer über Mikrofon.
Okay. Das ist ein ganz anderes Podcast-Erlebnis.
Schnatzen.
Ja. Dann habe ich einen Film gesehen.
Ich aber auch.
Ja. Können wir zusammen drüber sprechen. Es geht nämlich um Star Trek.
Weiter.
Nee. Beyond.
Beyond heißt doch eigentlich oben drüber, oder?
Nee, Beyond ist, glaube ich, so dahinter.
Eigentlich
total wahrscheinlich war alles davon falsch.
Ein total blöder Name. Stell dir mal vor, du
bist... Übrigens, was ich spannend finde... Im Englischen gibt es nach Star Trek keinen Doppelpunkt. Im Deutschen schon.
Ja.
Haben wieder... Wow. Das war der schlechteste Trivia-Effekt aller Zeiten, den ja vielleicht kein Mensch interessiert hat.
Kommen wir zum Film. Wusstet ihr schon, dass im deutschen Titel 2 Punkte mehr drin sind? Damn, son.
Jedenfalls, Star Trek Beyond ist der dritte Teil der Star Trek Neuauflage, also Star Trek Reboots, das... injiziert wurde durch... das passt nicht, oder?
Eingeleitet
durch J.J. Abrams, der mit dem ersten Teil dieser, ja, keine Trilogie, weil es wird ja noch weitergehen, dieses Reboots, einen sehr soliden und schönen Film gemacht hat, einen sehr tollen Cast herbeigezaubert hat mit unter anderem Chris Pine, Zachary Quinto, Carl Urban und so weiter. Und mit einem zweiten
Film... Der in Doom mitgemacht hat.
Und mit dem zweiten Film Star Trek Into Darkness... einen schönen Actionfilm geliefert hat mit Benedict Cumberbatch als Bösewicht und jetzt einen dritten Teil rausgebracht hat, der allerdings nicht mehr von ihm gemacht wird, sondern nur noch produziert. Diesmal war Regisseur nämlich Justin Lin, bekannt von Fast and Furious 7. Das hat mich schon mal ein bisschen skeptisch gestimmt. Und ich bin mit der Erwartung in diesen Film reingegangen, die ich jetzt nach Star Trek Into Darkness hatte. Das wird ein spaßiger Film, der mir aber nicht so lange in Erinnerung bleiben wird. Das war zum Beispiel der erste Star Trek, das ist ein guter Star Trek Film und das ist ein guter Film. Den schaue ich gerne, den schaue ich auch immer wieder gerne und da weiß ich auch, worum es geht. Star Trek Into Darkness hat mir Spaß gemacht, als ich ihn gesehen habe, den fand ich gut. Bin raus aus dem Kino, zwei Wochen später wusste ich nichts mehr über diesen Film.
Ist bei mir jetzt bei diesem jetzt auch mittlerweile so?
Ja, und genauso ist es bei Star Trek Beyond. Der Film macht Spaß im Kino, du merkst nicht, dass er 2 Stunden geht. Das sind schöne Dialoge, das sind, man muss sagen, hier...
Aber er ist im Endeffekt bedeutungslos.
Ja, und diese eine neue Charakterin da ist auch super, aber es ist halt wirklich auch im Endeffekt...
Ich glaube, die wurde von Zoe Saldana gespielt. Das Lustige ist, die ist schwarz und der Charakter ist komplett weiß.
Ich wollte das gerade mal anfechten, weil die nicht von Zoe Saldana gespielt wird.
Okay, gut. Na, stimmt, das ist Uhura. Okay, dummer, ja. Tim sagt dumme Sachen.
Ja.
Extrem dumme Sachen.
Idris Elba
hat auch eine coole Rolle in dem Ding hier.
Ja, hat er auch schon in den anderen.
Ja, aber hat er...
Ja, ich weiß, was du meinst. Idris Elba spielt diesmal den Bösewicht. Den Krall. Finde ich sehr cool. Ich bin ein großer Fan von ihm. Was man dazu sagen muss bei diesem Film, also die Story, die hier erzählt wird, ist, ja, wie gesagt, das ist...
Er halb okay. Seiden. Aber es ist super inszeniert. Also,
ja.
Ich hatte diesen typischen Kinnlade fällt runter und kleines Kind kommt raus und fängt an zu schreien, Moment. Also, Brustkorb geht auf und
ja,
so ein kleiner, komisch gekleideter Jesus kommt raus und fängt...
War
ich habe mich gefreut.
War auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich mag die Charaktere auch immer noch sehr. Ich finde, es ist extrem schade zu sehen, dass Anton Yelchin hier in diesem Film wirklich sehr viel mehr Screentime bekommen hat und dann leider in echt gestorben ist. Das ist traurig und wird auch im nächsten Teil wahrscheinlich nicht so schön, dann den Tod diesen Charakters zu schreiben. Das ist immer schade. Allerdings,
ja, aber wie wollen sie es denn machen? Sie können auch nur so, ja...
Er ist auf irgendeiner Reise, die wir jetzt gerade nicht zeigen, gestorben. That's it. Und so werden sie es machen.
Was lustig wäre, wenn er irgendwo im Urlaub wäre. Das wäre nicht schön.
Dann müssen sie ihn aber immer im Urlaub lassen. Aber eine Sache, die ich diesem Film sehr, sehr positiv mal anheften möchte, das ist so eine ganz kleine Sache, die nicht auffällt und so könnten das gerne andere Filme auch machen. Man sieht einmal, also man muss sagen, der Film ist für Leute, die, du bist wahrscheinlich jetzt kein Fan der Star Trek oder kennst sie jetzt nicht alle.
Doch. Also nicht die Filme, aber ich mag mich
mehr. Mal was gesehen, aber jetzt nicht so krass irgendwie Fan, oder?
Ich habe nicht alles gesehen, aber ich mag es sehr.
Okay, weil ich zum Beispiel, ich habe eigentlich fast alles gesehen, das liegt an meiner Mom, die ist großer Star Trek Fan. Und es gibt einen Moment, wo sie auch einmal so ein Bild der alten Crew zeigen und das ist sehr schön und das ist ein sehr schöner, sentimentaler Moment. Die Schlussszene ist eine super Schlussszene und für jeden Star Trek-Fan, glaube ich, der Jiha-Moment überhaupt. Das ist super genial.
Ich habe jetzt schon wieder vergessen.
Ich spoiler mal kurz, dass du wieder dran denken kannst. Das ist, als dann die neue Enterprise wieder fliegt und das erzählt wird, was in den Intros aus der Serie erzählt wird. Das ist die USS Enterprise, sie ist jetzt auf Reisen und so weiter. Ich kann den Text leider nicht richtig, habe ich wieder vergessen. Aber das ist so was in den Serien als Intro-Sequenz war.
Okay, ach so, ja.
Und
ja.
Das zeigen sie da. Und das ist sehr, sehr schön für
jeden. Habe ich zum Beispiel nicht gemerkt.
Also das ist halt was dann für Star Trek-Fans auf jeden Fall. Da sind ein paar Sachen drin, aber wie gesagt...
Ein Insider-Fanservice, der nicht so...
Genau, nicht so Star Wars-mäßig, sondern das ist ein bisschen angenehmer gemacht.
Kleiner Seitenhieb.
Und was hier ganz schön war... in der originalen Crew, da gibt es ja auch schon, Star Trek war ja damals schon sehr fortschrittlich. Da hat eine schwarze Frau mitgespielt, da hat ein Asiate mitgespielt und so weiter. Die waren schon sehr fortschrittlich. So, und dieser Asiate wurde damals gespielt von George Takei und der ist in echt schwul. Konnte das zu der damaligen Zeit noch nicht sagen, mittlerweile ist das bekannt. Und der, der diese asiatische Rolle jetzt übernommen hat in der Filmserie oder in der Filmreihe, kommen sie so nach Hause und jeder geht zu seinem Kind und dem Lebenspartner und er geht mit seinem Kind eben zu seinem Lebenspartner, also zu seinem Mann und dann gehen sie weg. Das ist nicht aufdringlich, das ist nicht, ha, guck mal, der ist schwul, sondern das ist nur so ganz klein als Anerkennung an den echten Schauspieler dieser Rolle im Film und das finde ich sehr schön und wollte ich nur mal positiv anmerken. Habt ihr gut gemacht, wie gesagt, spaßiger Actionfilm, wo jetzt nicht so viel mehr dahinter ist.
Mhm.
Und für Star Trek Fans aber, glaube ich, trotzdem gut. Auch wenn er für manche Star Trek Fans wahrscheinlich ein bisschen zu actionreich sein wird. So, das war's jetzt dann aber auch damit. Und du darfst weitermachen mit Starship Troopers 1 bis 3. Hast dir mal die volle Dröhnung gegeben.
Ja, das war schon echt lustig. Also Starship Troopers, die Filme werden immer kürzer und auch leider immer schlechter. Aber es ist immer noch so ein kleiner Wiedererkennungsfaktor zum ersten Starship Troopers Film.
Und ich wollte gerade sagen, der erste soll ja richtig gut sein.
Der ist verdammt gut. Das ist von Paul Verhoeven. Manche sagen Paul Verhoeven, aber es wird Hoeven ausgesprochen. Paul Verhoeven.
Sprachexperte Tim.
Und der Film ist im Prinzip eine, sagen wir mal, eine Parodie des amerikanischen Kriegstreibens mit dezenter Überspitzung und einer Alienrasse. Das kann man eigentlich relativ gut zusammenfassen, ja. So. Hat ein IMDb-Rating von 7,2 und er ist von 1997 und sieht dafür verdammt gut aus. Also die Kostüme sind cool, hat noch einen jungen Neil Patrick Harris, der am Ende aussieht wie ein Nazi, aber keiner ist. Und es gibt einige allgemein bekannte Sätze.
Ja.
Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ich hab's dann vergessen. War nicht so clever. So, der zweite Teil, ja. Dritter Teil Marauder, ja. Es hat immer eine andere Geschichte, sozusagen beleuchtet aus diesem Universum und es ist auch schön erzählt und es macht auch Spaß, aber mehr unter dem Betrachten eines Trashfilms.
Okay.
Das was kein Trashfilm ist Men in Black 1. Auch aus dem Jahre 1997 sieht
das ebenfalls, denkt man auch nicht,
verdammt gut aus. Verdammt, verdammt gut aus. Mhm. Zumindest für diese Zeit. Das Cover spricht Protecting the Earth from the Scum of the Universe. Man in Black.
Ja.
Das ist eigentlich im Prinzip auch schon die ganze Story so. Es gibt halt eine Untergrund-Government-Organisation.
Der hat sogar einen Oscar gewonnen. Sorry, der hat einen Oscar gewonnen. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen.
Ach, der Oscar. Oscar hat einen Film gewonnen. Ja, einer der richtig guten Will Smith-Filme. Und es geht halt um eine Agency, die Alien... Bewegungen und Kontakt und so ein Schiss auf der Erde verwaltet und sozusagen verhindert, dass Alien in den Kontakt mit der regulären Menschheit kommen.
Hat mittlerweile auch schon so ein bisschen Kultcharakter, der erste
Definitiv.
Film.
Definitiv. Der zweite mittlerweile auch. Der dritte war ja, glaube ich, sogar der Abschluss der Trilogie. Ein vierter soll wahrscheinlich nicht kommen.
Nee, der dritte war der Abschluss.
Genau, der auch echt schön war.
Ich mochte den dritten sehr.
Ja, ich habe mir eine kleine Träne aus dem Auge gedrückt am Ende.
Same.
Man in Black 2 ist halt ein zweiter Teil
einer Trilogie. Ehrlich gesagt finde ich den dritten besser als den zweiten, weil der dritte so ein schöner Abschluss ist und der zweite so ein Zwischending.
Ja, der zweite ist halt immer der obligatorische zweite Teil.
Naja, schau dir die Batman-Trilogie an.
Die Batman-Trilogie, da war auch super lange Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten.
Ja.
Da war super lange Zeit und hier sind es nur... 5 Jahre.
Das ist auch schon ein bisschen.
Ach was, lüg doch nicht.
So, was hast du dann gesehen? Jetzt muss ich das erstmal suchen, ob ich das finde.
Ich habe die Serie angefangen, Gurren Lagann, aber werde ich nur ganz kurz anreißen, weil ich habe sie nicht fertig geguckt. Es geht im Prinzip darum, es war anscheinend, ich bin mir nicht ganz sicher, Atomkrieg oder irgendwas, auf jeden Fall ist die Erde oben nahezu steril. Und es gibt dort Wildmenschen, die haben so fette Mechs gebaut und latschen da halt rum. Und dann, die Menschen haben sich in die Erde verkrochen und leben in so unterirdischen Dörfern. Und durch manche Erdbeben zum Beispiel brechen halt diese Dörfer auf. Und die Leute kommen an die Oberfläche und müssen gegen diese Wildtypen kämpfen. Und sie haben irgendwie ein paar Artefakte gefunden, die halt irgendwie super stark sind. Und sie können sich dann halt kombinieren. Und dann ist es am Ende halt ein krasser Mech-Anime.
Okay.
Macht Spaß. Gibt's auch momentan auf Netflix mit allen Staffeln, ist es glaube ich auch fertig. Sehr sympathisch. Ja.
Okay.
Nur der Synchronsprecher vom Protagonisten fuckt super ab. Der Typ ist ja mal totaler Durchfall.
Dann hast du einen Klassiker gesehen.
Ein Extremklassiker,
der auf meiner Watchlist ist.
Der extrem geil ist.
Bitte und zwar nicht spoilern.
Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Aus dem Jahre 1979 mit einer jungen Sigourney Weaver.
Ein Ridley Scott-Film.
Ja. Der Ridley Scott-Film schlechthin. Mhm. Und es geht darum, ein Raumfrachter befindet sich auf dem Heimflug, im Prinzip mit Autopiloten und Mutter, der Bordcomputer hat sie alle in Kryostase versetzt, weckt sie nun auf und sie merken, aha, Mutter hat den Kurs gewechselt, denn sie darf das, sofern unvorhergesehene Notfälle eintreten. Und offenbar gibt es ein Signal von einem Planeten. Dieses Signal kommt von einem Schiff aus, was offenbar verlassen ist. Denn dort liegen ganz viele Skelette rum, aber dennoch wird ein Signal ausgesendet. Fragt man sich, warum? Der Titel Alien möge vielleicht etwas erklären und auch diese ikonischen Monster, die den Titel und die Eier, die den Titel zieren. Er ist verdammt gut gemacht und er wird extrem unangenehm irgendwann.
Also so horrormäßig, dann meinst du?
Er ist kein wirklicher Horror. Also damals war er ein Horrorfilm, jetzt ist er halt einfach ein Alien-Film und fast mehr ein Sci-Fi-Thriller, finde ich. Mhm. Weil es am Ende, ich sag mal, fast ein PvP-One-on-One-Duell wird. Aber man möge sich überraschen lassen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Dann habe ich noch einen aktuellen Kinofilm gesehen. Ja,
Scheiße sein.
Ice Age 5. Hast du mich schon mal drüber reden gehört oder war das so der allgemeine Konsens?
Der allgemeine Konsens, mein Konsens und ich habe dich drüber reden gehört.
Ja, also es gibt einen fünften Teil zu dieser Reihe. Ich muss sagen, der erste ist ein sehr sympathischer Film, den ich gerne gesehen habe. Der zweite war okay.
Zweiter, dritter fand ich auch noch super, aber auf dem vierten ist es echt abgerutscht.
Der vierte war leider schon wirklich nicht mehr gut. Und ja, jetzt habe ich den fünften gesehen. Was soll man dazu sagen? Sie haben keine Ideen mehr. Nicht wirklich. Die komplette Handlung wird, da habe ich jetzt auch schon gehört, ja, aber das ist auch in jedem Film so, finde ich zum Beispiel nicht so, wird nur herangetrieben durch dieses, durch Scratch, dieses, was ist denn das, Eichhörnchen? Das diese Erdnuss, ja, da, Haselnuss haben will.
Die Erdnuss.
Ist eine Haselnuss. Ist eine Haselnuss, habe ich doch gesagt, hat mich verbessert.
Ja, aber ziemlich schlecht verbessert.
Ist eine Haselnuss und dieses
Mal... Eine Haselnuss, ja. So, muss man es auch mal aussprechen, das ist eine Haselnuss.
Ja, so, muss jetzt auch mal gesagt
sein. Und es ist schon ein ordentliches Manko, wenn Ice Age auf IMDb 5,8 hat.
Ja.
Autsch.
Und der ist auch an den Kinokassen extrem gefloppt.
Ja, weil er scheiße ist.
Ja, nämlich, dieses Mal fliegt dieses Ding mit der Haselnuss ins Weltall und ist nämlich
in einem Raumschiff. Zwischen Planeten, was?
Ja, mit dem Raumschiff.
Holy fuck.
Dadurch wird alles in Gang gebracht und das ist alles...
Das ist der super Dünnschiss.
Ich will nicht mehr drüber reden. Ich möchte auch ganz kurz drauf eingehen. Nämlich, der Film macht komische Sachen. Er ist extrem vorhersehbar.
Oh, das ist ja echt komisch. Nee,
aber das Problem ist, er hat diesmal... Normalerweise, wenn du dir den ersten Film anschaust, der ist witzig für Jung und Alt. Da sind Sachen drin, wo vielleicht Ältere eher drüber lachen als die Jungen, aber auch andere Sachen. Aber das ist trotzdem, die Hauptszenen können alle drüber lachen. Das ist diesmal nicht so.
Da können nur richtig krass behindert.
Nein, diesmal können eher nur Jüngere drüber lachen. Es gibt dann aber so Szenen, die Jüngere gar nicht verstehen, wo dann Ältere aber auch nicht drüber lachen, sondern dieses, das ist so...
Ich verstehe es. Es soll lustig sein.
Genau. Da zum Beispiel hat der eine auf einmal so ein Kopfkino und in diesem Kopfkino hat er verschiedene Ichs von sich und diese Ichs sind berühmte Persönlichkeiten. Also das ist dann zum Beispiel Albert Einstein, ist dann so sein schlaues Ich, dass er die schlauen Argumente hat. Und da hat er noch irgendwie, keine Ahnung, AC/DC als Ich oder so, also den Frontmann davon. Irgendwie, also das ist so ganz komisch und das passt auch so gar nicht zum Rest des Films. Und also... Die neuen Charaktere, die es gibt, sind auch extrem unsympathisch. Die alten, die meisten davon haben recht wenig Screentime. Es ist, nee, wirklich nicht. Also, nein.
Hat sie jetzt eine Freundin eigentlich?
Bekommt am Ende des Films.
Yay.
Ja.
Noch mehr von ihm.
Ja, also jeder hat mittlerweile jetzt eine Freundin, einen Freund. Alle sind...
Was, Diego auch?
Ja, auch. Hat er schon anscheinend im vierten bekommen.
Echt, was für einen?
Ja,
ein Sägebildzahn.
Ja, und jetzt am Ende des Films wollen sie dann Kinder bekommen. Also, ja. Es ist. Ja.
Das ist ja spaßig.
Ja, also.
Hahaha. Nee. Also, fast so spaßig wie der Film, den ich gesehen habe, den ich aber verdammt geil finde.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir zu einem echt guten Film.
Und zwar Indiana Jones. Nee, das ist er nicht.
Sorry, okay.
Indiana Jones 1, Jäger des verlorenen Schatzes.
Hier.
Ist der Film mal satt? I like this.
Ich habe den gerade nicht gefunden, sorry, weil der einfach nicht Indiana Jones im Titel hat. Der erste Teil hieß noch nicht Indiana Jones.
Irgendwas. Nee, der hieß einfach nur Raiders of the Lost Ark.
Oder Jäger des verlorenen Schatzes.
Ja, genau.
4 Oscars, nicht schlecht.
Und es geht im Prinzip darum, Indiana Jones, es ist Indiana Jones, wird, gespielt von Harrison Ford, wird beauftragt, die Bundeslade zu finden.
Mhm.
Das heilige Judenobjekt. Das klingt jetzt falsch, aber ja. Die Bundeslade zu finden, halt, die mit den 10 Geboten drin. Und die Nazis suchen die nämlich und wollen die ausgraben und sie sind kurz davor und er soll es im Prinzip verhindern, dass sie die in die Hände bekommen, weil sonst Weltherrschaft und Pipapo. Ja.
Übrigens finde ich sehr geil, also die Story ist von George Lucas und Regisseur Steven Spielberg. Auf dem Cover steht hier oben so schön, auf dem Cover von 1981, Indiana Jones, the new hero from the creators of Jaws and Star Wars.
Schon ziemlich fetter Titel, oder?
Ja, also dass sie dann hier Der Weiße Hai und Star Wars anführen können, als das sind die Macher, die jetzt hier diesen Film gemacht haben. Und dann wird er halt auch noch geil. Ey, ganz ehrlich.
Das ist Jackpot.
Das ist schon geil.
Nicht und ganz ehrlich, die Kulissen sind super, die Charaktere sind sympathisch, die kennt man ja auch aus den anderen
Filmen. Den kann man auch heute noch wunderbar schauen.
Es ist einfach ein wahnsinnig guter Film, beziehungsweise man kann alle Indiana Jones Filme gucken, außer den vierten.
Ja, lass ihn
der einfach. Der vierte weg. Ist der
komplett... Der existiert doch nicht.
Nee, das ist der totale
Dünnschiss. Gibt's einen vierten?
Ja, ich habe gefurzt, dann kam der vierte.
Ah, okay. Nee, okay. Es gibt
keine Kombi.
Ja.
Und als letztes, den letzten Film, den ich noch ansprechen möchte, ist The Crazies. Fürchte deinen Nächsten. Wieder ein beschissener deutscher Titel, den keine Sau braucht. Ganz ehrlich, The Crazies reicht doch. Sagt doch schon alles aus. Dieser verfickte... Entschuldigung.
Ja, ist okay.
Fürchte deinen Nächsten ist so ein Ranz.
Der Film oder der Titel?
Der Film ist eigentlich ganz cool, er fängt extrem cool an. Es geht um ein Baseballspiel, bei dem plötzlich so ein alter Typ, der ehemaliger Alkoholiker war, mit einer Schrotflinte aufs Feld kommt und auf einen Spieler zielt. Dann geht einer von den Bullen hin, will mit ihm reden und als er dann die Waffe hebt, muss er ihn abknallen.
Okay.
Und offenbar drehen nach und nach die Leute ab. Und dann suchen sie nach der Ursache und sie finden die Ursache und es läuft daraus vielleicht auch raus, dass ganz, ganz viele Leute sterben. Und okay. Verrückt werden. Und zum Beispiel, einer wird aus den ominösen Gründen dazu verleitet, seine Familie umzubringen. Also die Leute werden total aggressiv und das Krasse ist, wie er es tut. Und zwar, er verhält sich irgendwie komisch, dann gehen sie zum Arzt und so, ah ja, vielleicht, meinst du der Arzt, ja, ich fahre dann demnächst in die Großstadt, da kann ich ihn zum CT mitnehmen, da kann er mal ge-CT werden, geröntgt werden, mal gucken, was mit ihm ist so. Dann so, ah ja, okay, dann machen wir das. Und dann sind sie nach Hause gefahren. Und dann nachts irgendwie wachst du die Mutter auf. Und so, ah, okay, ja, wo ist John? Ich nenne jetzt einfach mal John, das ist der obligatorische englische Name.
Ja.
Wo ist John? Und die haben halt, das ist halt
auf dem Land.
James Smith.
Sorry, ich habe mit dem Witz angefangen und bin trotzdem sehr
schnell. Was genannt. Will Smith? Bruce Willis.
Mhm.
Ich Will Smith... Du willst Smith, wer will Eis? Bruce Willis. Auf jeden Fall, die leben halt auf dem Land und die haben eine Scheune so. Und die Scheune steht offen, das Licht ist an, der Mann liegt nicht im Bett und ihr Mähdrescher dreht komplett am Rad und ist sowas von an. Und ganz kurz, ich erzähle jetzt kurz, was passiert. Hm? Dann geht sie hin, um zu gucken, wo er ist und steht so vor diesen riesigen, sich drehenden Schneidblättern, die das Korn abschnippeln und in den großen Häckselbehälter werfen. Und man denkt sich so, jetzt kommt er gleich und schubst sie rein. Macht er nicht. Ach was, macht er nicht. Dann geht sie zurück ins Haus, weil sie den Sohn schreien hört. Und dann, das wird jetzt nämlich der Spoiler, obwohl es ist einfach nur eine coole Szene, auf die ihr euch freuen könnt. Sie verstecken sich dann im Schrank, weil er offenbar im Haus ist und ein Messer hat. Und sie denken sich so, okay, wir verstecken uns im Schrank, dann rennen wir raus, wenn er weggeht. Und er geht zum Schrank hin und guckt direkt durch diesen Schlitz rein, guckt sie an und schließt den Schrank ab. Und geht runter und verschüttet Benzin und zündet das Haus an.
Oh.
So ultra hart. Weißt du, du denkst so, okay, mach jetzt auf, das ist schon unangenehm, machst du auf und sticht sie ab, aber nein, er schließt sie dort drin ein. Und zündet das Haus an. Wie hart ist das denn? Das ist ja mal der Overkill. Schlimmer geht's ja nicht, oder?
Das ist schon krass.
Übrigens,
die Idee, die mir einfach gerade gekommen ist, wie wär's, weil es doch immer so schlechte deutsche Titel gibt, wenn wir Dorfkino für diese Episode einfach mal einen schlechten englischen Titel geben?
Also Town Cinema.
Village Cinema und dann noch so ein schlechter Zusatztitel. Also, falls diese Folge Village Cinema heißt, dann habe ich mich...
Village Movie Theater. Richtig, richtig lange. Village Movie Theater.
The Podcast. Ja, also falls der so eine Art Titel hat, dann ist die Idee von mir und wird wahrscheinlich trotzdem nicht so gut. Egal.
Offenbar.
Das war Folge 18. Schon genau. Wieder vorbei.
Mein Sponsage Crab kommt heute mal nicht, weil wir offenbar über alles geredet haben und uns vorher nichts überlegt haben, was jetzt mein Sponsage
Crab ist. Ja, also ihr merkt, das neue Konzept ist noch nicht komplett ausgearbeitet.
Nee, aber ich meine, Änderungen ziehen Änderungen mit sich.
Ja.
Sag doch mal,
kann ich das
irgendwie... hast du einen der Filme in deiner Liste oder eine Serie in deiner Liste, die du jetzt als Much Wow oder Such Crap betiteln würdest?
Much Wow, Peaky Blinders Staffel 2.
Habe ich mir gedacht, war klar,
natürlich. Bei dir, Inception.
Nee. Nee, was? Ich muss gerade überlegen. Also
du Ascension, hast ja schon ein paar Sachen gesehen.
Also ich fand Ascension halt extrem cool. Mhm. Hat eine, ist, ganz kurz, es ist eine wahnsinnig coole Geschichte und es ist wunderschön porträtiert. Es macht richtig Spaß, es zu gucken und es ist plötzlich vorbei. Es fuckt ab. Schade.
Also du hast eigentlich ein paar gute Sachen gesehen.
Eigentlich ein Much Wow, dadurch, dass es vorbei ist, doch kein Much Wow, hat es bei mir verkackt. Shaun of the Dead habe ich so oft gesehen, ist bei mir kein Much Wow mehr, das ist bei mir einfach in der All-Time.
Darf ich noch
top
probieren?
Top
Black Mirror?
Black Mirror, theoretisch ja. Black Mirror ist unfassbar geil, aber ist irgendwie, weiß ich nicht. Es klingt dumm, aber das Poster fand ich immer so hässlich, dass ich habe kein gutes Bild, wenn ich an Black Mirror denke. Okay. Ich weiß, dass es eine geile Serie ist und dass ich Spaß dabei hatte, aber ich habe kein positives Bild, wenn ich daran denke. Es klingt dumm, aber es ist so. Ich muss sagen, Indiana Jones und Starship Troopers stehen bei mir ganz oben, weil Indiana Jones einfach ein Top-Notch Top-Pflanzenfilm ist und Starship Troopers einfach der Nostalgia-Critic der Schniedelwurzel.
Ja, schön. Das war Folge 18. Wir haben Facebook. Wir würden uns über Likes freuen.
Das war Folge 18. Wir haben Facebook. Und jetzt ausmachen, ne?
Ja, that's it einfach. Wir würden uns über Likes freuen. Wir können damit uns gar nichts kaufen und nichts machen. Aber ihr bleibt auf dem aktuellsten Stand, wenn wir eine neue Folge machen. Oder wenn wir vielleicht streamen.
Das könnte eventuell sein. Denn es könnte eventuell sein. Und was euch vielleicht noch nicht aufgefallen ist, aber das ist auch neu, und zwar der Spenden-Button.
Also, was ist das denn, lieber Tim?
Falls ihr mehr von uns hören wollt und uns unterstützen wollt,
wie kann ich das denn machen?
Falls ihr gut findet, was wir machen, und falls ihr Spaß dabei habt an dem geilen Scheiß, den wir euch bieten,
ja,
mitzumachen,
ja,
wirken, helfen,
okay,
dann drückt auf den Spenden-Button und dann könnt ihr halt spenden.
Ja. Unter also, www.dorfkino-podcast.de findet ihr diesen famosen Button. Drückt drauf, gebt uns Geld.
Weißt du, wie mies das wäre, wenn du jetzt dann so eine...
Wenn
jemand, der Satz macht keinen Sinn.
Okay. Entschuldigung. Gut, lassen wir das. So, wie dieser Satz aufgehört hat, so hört auch diese Episode auf. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao. Tschüss.